Sie hören den Kurier.
Hi, Gesundheit und Wohlstand bis ins hohe Alter sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Speziell Frauen sind im Alter oftmals von Armut betroffen. Gleichzeitig ist für viele Frauen die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit ein großes Thema. Wie also am besten vorsorgen? Darüber habe ich mit Sonja Stessel, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen, im neuen Podcast Eine Sorge weniger gesprochen. Also hört rein. Ihr findet den Podcast, remember, er heißt Eine Sorge weniger, auf allen Podcast-Plattformen. Infos und Link findet ihr auch in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial. Zu Gast ist heute die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Meine Kollegin Simone Höpke hat sie angesichts des dramatischen Kriegs in der Ukraine in Studio gebeten und gefragt, welche Auswirkungen der Krieg und die Sanktionen neben der humanitären Herausforderung auch auf die österreichische Wirtschaft haben. Schramböck spricht aber auch über den Fachkräftemangel, neue Handelspartner in Asien und ob man den Umstieg auf erneuerbare Energien angesichts der Abhängigkeit von Russland jetzt beschleunigen muss. Am besten, wir hören gleich rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Checkpoint. Heute bei uns zu Gast Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und danke, dass Sie die Zeit gefunden haben in diesen turbulenten Zeiten. Es hat heute eine Aussage vom VW-Chef gegeben, der gemeint hat, der jetzige Krieg in der Ukraine wird die Wirtschaft in Europa stärker treffen als Corona. Würden Sie dem zustimmen?
Nun, wir haben zwei Themenbereiche hier. Das eine sind die direkten Folgen der Sanktionen. Hier muss man sagen, die Wirtschaftswissenschaftler haben sich das angeschaut für Österreich und gesehen, dass wir mit circa 0,5 bis 0,8% in der Wertschöpfung betroffen sind. Warum ist das weniger, als man eigentlich oft erwarten würde von dem, was wir reden? Weil die Sanktionen ja auch schon früher waren und viele Geschäftsbeziehungen schon abgebrochen sind. Wir haben circa ein Handelsvolumen mit Russland von 4 Milliarden und wir wissen, dass vieles davon Importe von Gas sind. Aber wo er natürlich recht hat, ist, dass wir in der Covid-Situation eine hatten, wo Industriebetriebe und Handwerk, das produzierende Gewerbe, durchgearbeitet haben. Das hat ja vor allem den Tourismus betroffen. Während jetzt zusätzlich zu den Covid-Folgen der Wertschöpfungsketten noch neue Wertschöpfungsprobleme und Kettenprobleme dazukommen. Und das hat er gemeint. Wenn jetzt die Kabel für die Automobilindustrie in der Ukraine wegfallen, muss man schauen, schafft man das nach Marokko, kann man da Ausgleiche schaffen? Und ja, es hat nämlich auf diesen Industriebereich starke Auswirkungen.
Jetzt hat heute eine Papierfabrik in der Steiermark schon geschlossen, wegen den hohen Gaspreisen offenbar. Wird das Schule machen?
Wir haben gesehen, dass wir mit dem Instrument der Kurzarbeit, das wir zur Verfügung gestellt haben, schon in Covid-Zeiten die Möglichkeit geboten haben, dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, dass man die nicht kündigen muss. Und ich kann nur jedes Unternehmen auffordern dazu, das auch zu nutzen. Denn wenn die Mitarbeiter mal weg sind, dann ist es sehr schwer, sie wieder zu bekommen. Und die Kurzarbeit ist jetzt verfügbar, unmittelbar. Und da wird nicht gefragt, brauchst du das jetzt, weil der Krieg in der Ukraine ist oder brauchst du es wegen Covid? Sie ist da, sie ist verfügbar in der Form einmal in der sehr, sehr umfassenden Form bis Ende Juni. Und wir müssen dann ganz klar schauen, wenn sie weiter gebraucht wird, dann müssen wir aus meiner Sicht sie verlängern und hier entsprechend unterstützen. Ja, die Energiepreise sind aber hoch, sie steigen stark und das ist natürlich eine massive Herausforderung. Da muss etwas getan werden, wie zum Beispiel die von mir ganz früh schon geforderte Bevorratung von Gas.
Wie muss die ausschauen oder wie wird sie ausschauen? Bis jetzt gab sie ja gar nicht, oder?
Ja, bisher war es der freie Markt und man musste das nicht tun, weil es immer funktioniert hat. Im Sommer ist eingelagert worden zu günstigen Preisen. Wenn aber die Preise so stark steigen und kontinuierlich steigen wie jetzt, dann funktioniert dieser freie Markt nicht mehr. Und noch bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, habe ich mir das angeschaut und ganz klar auch signalisiert, dass wir diese Bevorratung brauchen, ähnlich wie wir es beim Erdöl haben. Ich freue mich, dass die zuständige Energieministerin das aufgegriffen hat und gerade heute im Ausschuss entsprechend diskutiert wird, wie wird das umgesetzt. Ich kann dazu nur sagen, die Unternehmen sagen mir, jeder Tag zählt. Denn jeden Tag, den wir verlieren, kostet es mehr, weil wenn die Preise weiter steigen. Und auf der anderen Seite, je früher wir sind, bekommen wir umso mehr Sicherheit. Das muss nicht nur für die Haushalte gelten, sondern das muss auch für die Betriebe gelten.
Können Sie nun einmal konkret sagen, wie wird das in Zukunft ausschauen? Wir haben, glaube ich, Speicherkapazität für einen Jahresbedarf in Österreich. Wie viel Prozent werden da zukünftig mindestens eingelagert werden müssen? Und wie wird das finanziert?
Aus meiner Sicht müssen 80% eingelagert werden in etwa. Und die Europäische Union hat das auch so für ganz Europa als Signal gegeben, dass es schon wichtig ist, diese Bevorratung zu machen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Da müssen alle zusammenhelfen und den Prozess für die gesetzliche Grundlage so kurz wie möglich zu halten. Also da ist meine Bitte und wirklich mein Aufruf an alle Parlamentsparteien auch hier mitzugehen und das rasch zu tun. Die 80%, wenn wir dann haben, dann kommen wir ziemlich durch. Die Speicherkapazitäten wären da. Also an dem liegt's nicht. In Deutschland liegt's ja an dem, dass eigentlich zu wenig Speichermöglichkeiten da sind. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall. Und wie tut man das? Indem aus meiner Sicht bestehende Verträge maximal ausgenutzt werden müssen. Dann müssen wir neue Quellen finden. Und ja, das kostet etwas, aber es ist natürlich viel teurer, wenn wir irgendwann in eine Situation kommen, dass die Betriebe überhaupt kein Gas mehr bekommen. Denn das möchte ich mir nicht vorstellen. Das müssen wir mit allen Mitteln vermeiden.
Mhm. Aber das heißt, die Differenz würde dann ja der Steuerzahler zahlen müssen, oder? Weil wenn Unternehmen sagen, zu dem Preis lagere ich jetzt nicht ein, so wenn ein Privater auch sagt, zu dem Preis kaufe ich jetzt nicht das Heizöl.
Ja, das ist auch in anderen Bereichen so, wenn solche Krisensituationen auftauchen wie jetzt und das ist durch einen Krieg verursacht, durch diese Knappheit und vorher auch schon, das hat sich ja schon früher schon abgezeichnet, dann muss man da entsprechend eingreifen und das muss man rechtzeitig tun, weil hier lange zuzuwarten, das bringt nichts, denn die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen und die Kosten damit, wenn viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, die werden viel größer.
Jetzt sagen viele Unternehmen, ich will jetzt nicht zu diesem Preis einlagern, weil wenn ich dann das Gas weitergebe, dann sind die Preise wieder im Keller. Es ist für mich ein Verlustgeschäft. Glauben Sie das auch, dass die Preise schnell wieder sinken werden?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Ich glaube eher, dass wir hier eine Situation haben in der Ukraine, die uns lang begleiten wird und deshalb disruptiv auf diesen Gasmarkt sich auswirken wird. Das, was wir tun können, ist Alternativen zu suchen und das möglichst rasch umzusetzen. Aber es wird schon noch mit dem Gaspreis einige Zeit nach oben gehen.
Sie haben vorhin schon angesprochen, das Instrument der Kurzarbeit. Wird das reichen für Unternehmen, die jetzt von den Sanktionen betroffen sind, oder wird es zusätzliche Förderungen brauchen?
Ja, aus meiner Sicht, was wir schon bei den letzten Sanktionen gesehen haben, ist, was wir brauchen, sind Überbrückungsgarantien für die Unternehmen. Wir haben hier einen Rahmen, das haben wir auch in Covid gemacht, den müsste man hier aufstocken. Das liegt im Finanzministerium. Wir haben hier da klar auch gesagt, dass das notwendig wäre. Und bin sicher, dass wir das gemeinsam, diese Aufstockung des Rahmens bald hinbekommen. Warum ist das so wichtig? Weil die österreichische Kontrollbank ja nicht mehr versichert. Was haben Unternehmen früher gemacht? Die haben das versichert. 1,6 bis 1,8 Milliarden an Forderungen der österreichischen Unternehmen nach Russland sind versichert. In dem Fall bekommen die jetzt 50-80% von dieser Ausfallversicherung. Aber das gilt nicht mehr für die Zukunft. Und hier ist es die Aufgabe vom Staat, genauso wie bei Covid, zu verhindern, dass die Unternehmen einen Schaden leiden und dass wir sie hier entsprechend unterstützen können.
Mhm. Ein Problem, das uns, ob Krise ja oder nein, immer beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Was muss denn da passieren?
Ja, das ist eine zusätzliche Herausforderung für die Unternehmen. und wird auch demografisch nicht besser werden. Das heißt, wir müssen hier ganz klar Schlüsselkräfte aus Drittstaaten auch holen können, die eine bestimmte Ausbildung haben, zum Beispiel im IT-Bereich. Das muss schneller und einfacher gehen. Und da arbeiten jetzt die zuständigen Ministerien, Arbeitsministerium, Außenministerium, Innenministerium an Vorschlägen. Und ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die ganz klar sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das müssen wir jetzt schaffen, hier diese Schlüsselkapazitäten zu holen. Aber wir müssen auch hier was tun, und zwar die Lehre weiterentwickeln. Und da bei der Ausbildung haben wir vor kurzem ja einen großen Wurf gelandet, einen Paradigmenwechsel in der beruflichen Ausbildung. Und da sind wir gerade in der Umsetzung.
Aber was konkret soll sich wann ändern? Wann wird es leichter sein, jemanden aus einem Drittstaat schneller anzustellen?
Ja, ich glaube, wir haben hier nicht sehr viel Zeit. Aus meiner Sicht sollte in den nächsten Wochen und Monaten hier der Vorschlag am Tisch liegen, und dann soll es leichter werden. Mhm. Was wir gemacht haben als Wirtschaftsministerium, ich habe ja die ABA, die Austria Business Agency, die ist bisher für die Ansiedelung von Unternehmen, also Invest in Austria, tätig gewesen, ist jetzt auch für Work in Austria tätig, berät die Unternehmen, und je früher die Unternehmen sich in dem Prozess an die aber wenden, umso besser. Sie haben nämlich 400 Unternehmen schon begleitet, und in 90% der Fälle ist der Prozess sehr viel beschleunigter, also der jetzige Prozess. Ja. Zu dem Thema Ausbildung wollte ich noch was sagen. Also das eine ist, Arbeitskräfte oder Schlüsselkräfte hereinzuholen, und das andere ist, hier auszubilden. Die Lehre ist ja ein Erfolgsmodell in Österreich, und da beneiden uns viele. Wir werden in Kürze mit den USA ein Memorandum of Understanding unterschreiben. Das heißt, die USA ist interessiert zu lernen von Österreich, wie wir das machen mit der Lehre. Das gibt's nämlich nicht. Das gibt's in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, aber sonst in keinem anderen Land, nicht mal in der Europäischen Union, in Italien oder Spanien. Und das ist für uns ein Schlüssel, dass wir eine geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Was wir aber brauchen, ist, dass wir das weiterentwickeln. Also viele Familien haben gesagt, ja, Lehre ist eine Einbahnstraße. Und ich habe mir überlegt immer, warum ist das so? Weil es nämlich nach dem Abschluss der Lehre, da kann man in circa 70 Berufen einen Meister machen, aber bei den anderen eben nicht. Und was passiert ist, wenn ich mich weiterbilden will, dann muss ich an eine Fachhochschule, an eine Uni wechseln. Und das tun sehr wenige. Das heißt, wir haben jetzt einen Prozess begonnen, wo wir schauen, dass es danach eine berufliche höhere Ausbildung geben soll, nämlich außeruniversitär, die aber gleichgestellt ist dem Bachelor und dem Master. Ein Wifi zum Beispiel kann das dann zertifizieren lassen, und dann kann ich da meine praktisch orientierte Ausbildung, und die ist gleich viel wert wie Bachelor und Master. Das soll es geben, sodass im Jahr 23 dann im Herbst bereits die ersten beginnen sollen. In den nächsten Monaten werden wir da den Rechtsrahmen schaffen.
Was glauben Sie, was man damit erreichen kann? Ich glaube, in den letzten Jahren sind die Zahlen dramatisch nach unten gegangen bei den Lehrlingsanfängern. Nicht nur Corona-bedingt. Wie viel Prozent, glauben Sie, können Sie dadurch mehr erreichen?
Ja, es ist interessant. Sie steigen jetzt wieder. Viele junge Menschen haben diesen Wert wieder erkannt. Die Anzahl der Lehrlinge steigt jetzt wieder. Mhm. Es ist aber unterschiedlich. Wir haben am Land, also in den Bundesländern, steigt. In Wien haben wir da ein Thema. Ja, in Wien ist das Problem, dass wir zu wenig Lehrplätze haben, und da zu viele Jugendliche, die keinen Lehrplatz finden. Das ist aber in allen anderen Bundesländern nicht so. In Oberösterreich, da sind 3 Lehrplätze für einen Jugendlichen. Aber was wir tun müssen, ist flexibler zu sein. Dass ich nach einer Matura eine Lehre mache, das ist die duale Akademie, das muss so ganz selbstverständlich sein. Und dann kann ich, wenn ich will, auf eine Fachhochschule wechseln, oder ich kann aber auch meine berufliche höhere Ausbildung schaffen. Mehr Durchlässigkeit für die jungen Menschen, mehr Praxisorientierung, damit ich nicht dann mit 25 draufkomme, hey, das, was ich studiert habe, ist eigentlich nicht so das, was ich einsetzen kann in den Betrieben, sondern dass ich da früher reagieren kann.
Ich würde noch gerne einmal zurückkommen auf die aktuelle Situation. Uns brechen jetzt, Sie haben es früher schon skizziert, Russland war keiner der wichtigsten Wirtschaftspartner, dennoch brechen uns Geschäfte weg. Wo kann man denn kurz- und mittelfristig neue Märkte erschließen?
Ja, neue Märkte zu schließen ist ein Schlüssel und da werden wir die Unternehmen unterstützen und auch ein Paket schnüren dafür, dass wir sie auch finanziell dort die Schwerpunkte
Aber jetzt einlegen. Geografisch, also welche Länder wären denn jetzt interessant, einerseits um dort zu investieren, um dort Geschäfte abzuschließen? Wo sind die Hoffnungsmärkte?
Ja, es sind Märkte im arabischen Raum. Ich war ja jetzt schon im Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und fahre jetzt dann in wenigen Tagen nach Saudi-Arabien. Wir haben da die größte Wirtschaftsdelegation mit, die wir je hatten. Und es geht um zwei Themen, um neue Partnerschaften im Bereich Energie. Also geht um grünen Wasserstoff, Solarenergie, die in Wasserstoff sozusagen umgewandelt wird und wo wir neue Partner brauchen. Und das andere mit den Technologien, die unsere Firmen haben im Thema Umweltschutz. Da können sie punkten und da fahren circa 50 Unternehmen mit, die hier ihre Produkte verkaufen. Vom Feuerwehrauto bis hin zu den Klimainnovationen.
Okay, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für ein Volumen? Also Sie haben gesagt, 50 Unternehmen. Wer ist da alles dabei außer Rosenbauer?
Ja, und da sind auch IT-Unternehmen dabei, dann viele Unternehmen, die im Bereich der Umwelttechnologien unterstützen, also Produkte und Lösungen anbieten, die hier zum Beispiel im Bereich die Energieerzeuger unten auch bei ihrer Transformation beraten und auch ganz konkret Lösungen anbieten. Vor allem das Thema Wasserstoff. Wir werden mit Siemens wird dort mit einem lokalen Partner eine Partnerschaft auch abschließen, was grünen Wasserstoffproduktion betrifft. Eine Pilotanlage soll dort gebaut werden. Da ist Know-how aus Österreich drin und das hat auch große Chancen, groß zu skalieren.
Welche Bedeutung hat eigentlich Saudi-Arabien heute?
Noch eine geringe Bedeutung für uns. Die Geschäftsbeziehungen Saudi-Arabiens gehen stark in die Richtung USA, aber auch Richtung China. Und Asien. Und das ist ein großer Markt, ein Markt, der wächst und ein Markt, der einen enormen Bedarf hat, diese Transformation zu machen, weg von Gas und Öl hin zu neuen Zukunftstechnologien. Und unsere Unternehmen sehen da eine große Chance drin und darum sind so viele mit dabei.
Mhm. Sie haben jetzt noch einmal das Stichwort Gas und Öl angesprochen. Wie realistisch ist es eigentlich, dass Europa sagt, wir verzichten jetzt auf Lieferungen aus Russland?
Ja, das ist ja nicht passiert, weil was wir jetzt sehen ist, wir müssen schauen, dass wir die Langfristverträge nutzen und dass wir hier das Gas bevorraten, damit wir
und das Öl habe ich jetzt gemeint.
Also Öl, Sie, ja. Mhm. Ja, die USA geht aus dem Bereich Öl und Gas aus Russland zur Gänze raus, aber man muss sagen, hier ist ein geringer Anteil. Es wird die US-amerikanische Wirtschaft nicht stark betreffen, weil der Anteil so gering ist. Bei uns in Europa ist es größer. Aus meiner Sicht braucht es jetzt ganz kurzfristige Entscheidungen. Das eine ist, Biogas auszubauen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit in Österreich bis zu 20%, sogar einiges an 22% des österreichischen Gasbedarfs mit Biogas zu erzeugen. Wir haben das aber in den vergangenen Jahren nicht so konsequent betrieben. Wir haben auch den Kreislauf nicht geschlossen. Dafür braucht es auch eine klare Aussage, dass man will, dass Biogas beigemischt wird. Das braucht man, damit die Business Cases, die Biogaskraftwerke sich auch rechnen. Das haben andere Länder schon gemacht, das hat Österreich nicht gemacht. Und ich spreche nicht davon, dass wir damit Nahrungsmittel dafür verwenden, sondern es geht da wirklich um Gülle auf der einen Seite und Bioabfälle, also Biomasse auf der anderen Seite. Da wäre genug in Österreich da, um bis zu 20% hinaufzukommen. Mhm. Da braucht's auch vom Energieministerium jetzt einen Fokus drauf und das ist etwas, wo wir diversifizieren können und unabhängiger werden können. Mhm. Und der zweite ist, solche Energiepartnerschaften mit Katar, mit aber auch Saudi-Arabien und anderen, wo wir sehen, die haben sehr viel Sonnenschein. Heute scheint hier auch die Sonne, aber wir haben nur normal auf unserem Teil der Halbkugel nicht so viel, also wir haben nicht so viel Sonneneinstrahlung und wir haben auch nicht diese Flächen, die dort ist. Dort ist das die Möglichkeit. Wir müssen Wasserkraft ausbauen und das viel schneller, als wir es in der Vergangenheit getan haben.
Sind Sie da zuversichtlich?
Ja, bei dem Wasserkraftausbau habe ich mir jetzt mal angeschaut vom Umweltbundesamt, wie lange diese Verfahren dauern. Und wir sehen, 150 Monate, 200 Monate, 250 Monate immer noch nicht abgeschlossen. Für mich ist ganz klar, dass das, was wir uns in den 90er Jahren oder auch in den 2000er Jahren geleistet haben, jetzt nicht mehr aufgeht. Nämlich, dass wir so lange für diese Projekte brauchen. Mhm. Es ist wichtig, dass die Interessen gehört werden, aber die UVB-Verfahren müssen beschleunigt werden. Die Energiebranche sagt klar, da reicht es nicht aus, nur mehr Ressourcen zu machen und auch auf der anderen Seite die Experten und Sachverständigen zu bündeln. Da braucht schon klare Vorgaben für die Zeit, wie lange so etwas dauern darf. Sonst werden wir aus dem Kreislauf nie rauskommen.
Also was wäre denn da das Ziel, dass man sagt, man halbiert die Zeit?
Naja, das Ziel steht im UVB-Gesetz. Da steht drinnen, dass eigentlich 6 bzw. 12 Monate diese Verfahren nur dauern dürften. Nur Staat hält sich selbst nicht an seine eigenen Vorgaben. Das heißt, Gemeinden auf Bundesebene, auf Länderebene und auf Gemeindenebene, da werden diese Fristen, die in diesem UVB-Gesetz ja drinnen stehen, einfach ganz stark überschritten und niemand macht etwas. Das heißt, wenn wir jetzt diese UVB-Verfahren überarbeiten und das Energieministerium hatte dieses Projekt, dann müssen wir ganz klar schauen, dass wir eine zeitliche Komponente drin haben. Sonst wird das nicht zu lösen sein.
Das klingt nach einem typischen Problem des Föderalismus. Wo sehen Sie denn die meisten Probleme? Auf Gemeindeebene, auf Länderebene oder auf Bundesebene?
Na, ich glaube, das ist schon ein Gemeinschaftsergebnis, das jetzt da erzielt wurde. Bund gibt den Rahmen vor, meistens sind es Länder und Gemeinden, die dann im Rahmen dessen sich bewegen. Aber klar, Bund muss ein zeitliches Limit vorgeben, weil sonst zieht sich das immer in die Länge und wir werden nicht so rasch mit dem Wasserkraftausbau vorankommen. Die Energiewende wäre dadurch gefährdet. Das heißt, wir könnten die Klimawende können wir nicht erreichen, wenn wir genauso lange brauchen, wie wir früher brauchen. Also aus meiner Sicht Biogas ausbauen bis zu 20%, dann die Wasserkraft beschleunigen und da ganz klare Spielregeln vorgeben, weil sonst wird es nicht schneller werden.
Können Sie vielleicht noch einmal sagen, Entschuldigung, dass ich Sie unterbricht, wie viel Prozent Wasserkraft haben wir heute schon?
Nein, wir haben im Summe, ich glaube, sollte man die gesamte erneuerbare Energie hernehmen, das ist ca. 75 bis sogar fast 80% der Energie, die wir heute produzieren, ist schon erneuerbar. Aber das ist zu unterscheiden von der Energie, die wir konsumieren. Also wir importieren, wir sind ein Nettoimporteur, wir brauchen jetzt auch noch Import von Energie und das wird auch weiter so bleiben. Darum braucht es diese dritte Komponente, neue Energiepartnerschaften für Energien wie grünen Wasserstoff, wo wir den importieren können. Ich glaube nicht, dass wir in der Wirtschaft durchkommen ohne Importe. Und da braucht es jetzt den Grundstein für diese zukünftigen Partnerschaften, die an denen ja schon gearbeitet wird.
Mhm. Eine Frage noch, weil es gerade so aktuell ist und unsere Zuhörer natürlich sehr interessieren wird. Es wird jetzt gefordert von der Opposition eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit. Ist das realistisch? Glauben Sie, wird das kommen?
Ja, wenn ich natürlich sehe, die Preise steigen laufend, das erfüllt mich schon mit Sorge, weil es gibt ganz viele alleinerziehende Mütter, die angewiesen sind darauf, welche die pendeln, gerade am Land. Es wohnt ja nicht jeder in der Stadt und hat den Luxus, dass es eine öffentliche Straßenbahn gibt. Das ist, ich komme ja selber vom Land und ich lebe auch jetzt am Land. Da seinen Arbeitsplatz zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ganz realistisch oft heute nicht möglich. Das heißt, wir müssen hier ausgleichen und das haben wir getan. Wir haben 1,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Also dieser Energiepreis zum Beispiel, der ist ja belastet mit Ökoabgaben. Das haben wir, die haben wir auf Null gestellt zum Beispiel. Ja. Und ich habe immer gesagt, wir werden die generellen Energiepreise, das ist nicht nur das, was getankt wird, beobachten müssen und schauen müssen, was hier notwendig ist und was nicht. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen aber auch erreichen, dass wir die Richtigen treffen. Und darum haben wir 150 Euro ja als Ausgleich, Bonus zur Verfügung gestellt und vulnerable Gruppen, also Haushalte, die sich nicht so lange kommen, nochmal mehr. Also das ist, muss aufpassen, dass man nicht mit der Gießkanne unterwegs ist, sondern die Richtigen erreicht. Aber wir müssen das auch beobachten, wie es weitergeht.
Es war dann, glaube ich, auch ein bisschen ein Chaos, weil die Versorger nicht wissen, wer wie viel verdient und so weiter. Aber vielleicht eine letzte Frage noch. Oder noch einmal nachgehakt, glauben Sie, dass die Mehrwertsteuersenkung kommt auf die Spritpreise?
Also ich würde da nichts vorwegnehmen, weil das wir müssen jetzt genau schauen. Wir haben jetzt einmal ein Paket von 1,7 Milliarden und das muss jetzt mal bei den Haushalten ankommen und wie die Entwicklungen der Preise, Energiepreise generell weiter sind, das ist unter strenger Beobachtung. Für den ersten Schwung der Erhöhung gab es jetzt die Maßnahmen von 1,7 Milliarden.
Wären Sie persönlich dafür?
Das ist ein Thema, das man sehr ausgewogen beurteilen muss, wo man ansetzt. Wenn ich mir den Energiepreis anschaue, dann sehe ich auf dem noch viele andere Abgaben. Und bei der Umsatzsteuer muss man immer sehr achtsam sein, eben dass man die richtigen erreicht. Also es müssen immer Maßnahmen sein, die auch gezielt dann die erreichen, die sie es wirklich nicht leisten können.
Also ist Ihnen vielleicht zu viel mit der Gießkanne? Diese Maßnahmen, die Mehrwertsteuersenkung wäre Ihnen wahrscheinlich zu sehr mit der Gießkanne.
Das ist eine generelle Maßnahme und das muss man betrachten, ob man das will oder nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, die Abgaben zu senken. Warum? Weil die ja auch die Haushalte und die Unternehmen betreffen. Für Unternehmen ist die Umsatzsteuer ein Durchlaufposten und würde ja keinen Effekt auf das Unternehmen und damit auf seine Kosten und die Arbeitsplätze haben.
Auf jeden Fall noch viel zu tun, auch in Zukunft.
Ja.
Ich sage vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Kurier-Daily-Spezial mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die Fragen hat Simone Höpke gestellt. Ton und Schnitt heute von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.